Hallo zu einem neuen Podcast des DVE.
Wenn ich mich daran erinnere, welches Bild mir am stärksten im Gedächtnis geblieben ist, dann war es wohl die Mondlandung 1969. Als Kind konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da ein Mann auf dem Mond herumhüpft. Erich, welches Bild ist bei dir in besonders starker Erinnerung?
Eigentlich eines aus jüngerer Zeit. Ich habe immer noch die leeren Straßen in Berlin während der Covid-Pandemie vor Augen. Eine Millionenstadt, die wie ausgestorben ist.
Stimmt, das war wirklich erschreckend. Über die Folgen der Covid-Pandemie wollen wir uns in diesem Podcast unterhalten.
Konkret geht es um Post-Covid und MECFS.
Und was Ergotherapie hier leisten kann.
Wir haben kompetente GesprächspartnerInnen eingeladen. Die Kommunikationswissenschaftlerin Anna Battisti, die selbst an MECFS erkrankt ist.
Und den Ergotherapeuten Heiko Lorenzen.
Beide geben zu dem Thema Workshops und haben das Therapieprogramm, über das wir gleich sprechen werden, weiterentwickelt.
Guten Tag zusammen.
Guten Tag.
Guten Tag.
Für viele Menschen ist nach einer oder mehreren Covid-Infektionen das Thema vorbei. Aber nicht für alle. Was können die Folgen einer Covid-Infektion sein, Herr Lorenzen?
Ja, die Folgen einer Covid-Infektion können sein, dass es erstmal zu einem prolongierten Verlauf kommt. Das bedeutet, dass nach der akuten Phase die Symptome erstmal bestehen bleiben. Also in einer Zeit, wo man eigentlich die Infektion hinter sich gelassen haben müsste, ja, kommen dann bleiben Symptome, wie zum Beispiel Atemnot, grippiges Gefühl, Kopfschmerzen, schnelle Erschöpfbarkeit. Und das nennt man dann Long-Covid. Man rechnet ab der Infektion circa 4 Wochen. Und wenn es nach 4 Wochen dann noch zu weiteren Symptomen kommt, beziehungsweise Symptome nicht abgeklungen sind, dann spricht man von Long-Covid. Diese Symptome können sich dann aber auch über diesen Zeitraum hinaus halten. Und ab 12 Wochen nach der Infektion spricht man dann von dem Post-Covid-Syndrom. Und es können dann in dieser Zeit durchaus auch noch neue Symptome hinzukommen, die jetzt eigentlich gar nicht in Verbindung mit der ursprünglichen Covid-Infektion stehen. Ja, das können Schmerzen sein, Nervenschmerzen, das können Konzentrations- und Gedächtnisstörungen sein, man nennt es auch Brain Fog. Also es sind über 200 unterschiedliche Symptome bereits beschrieben worden, ja, sodass es eine sehr heterogene Krankheit am Ende sein kann. Und das Ende kann natürlich dann auch eine MECFS-Diagnose sein.
Frau Battisti, Sie selbst sind an MECFS erkrankt. Wie sieht denn Ihr Alltag aus?
Also mein Alltag hat sich natürlich durch diese chronische neuroimmunologische Erkrankung grundlegend geändert. Ich nehme am Tag 8 verschreibungspflichtige Medikamente, alle off-label, weil es für meine Erkrankung noch keine Medikamente gibt, keine zugelassenen. Ich lebe mit einer reduzierten Energie, das heißt, ich habe einen reduzierten Energieakku. Ich muss auf mein Pausenmanagement achten. Ich kann nicht mehr so viel machen, wie ich das früher gemacht habe. Das Zauberwort nennt sich Pacing. Also ich lebe einen pacinggerechten Tag und mit diesem Pacing, dieser Methode, schaffe ich es auch, mit dieser Krankheit zu leben und einen stabilen Alltag in einem reduzierten Energiemanagement natürlich zu erreichen oder zu erhalten. Und wie muss man sich so einen Alltag vorstellen? Also ich kann nicht mehr so wie früher kilometerweise gehen. Ich muss mir alles gut einteilen. Wenn ich jetzt einen Freund oder eine Freundin besuchen möchte, muss ich das schon Tage vorher wissen, um mir das auch gut energietechnisch auch einzuteilen, um eine Zustandsverschlechterung zu vermeiden, die eben mit dieser Erkrankung einhergeht, wenn ich über meine individuelle Belastungsgrenze gehe. Und so bestimmt eigentlich diese Erkrankung mein gesamtes Leben.
Der erste Weg ist meistens der zum Hausarzt, wenn man sich krank fühlt. Sind Hausärzte inzwischen für Post-Covid und MECFS ausreichend sensibilisiert?
Na, ich denke, es gibt auf jeden Fall eine zunehmende Anzahl von Hausärzten, die mittlerweile dafür sensibilisiert sind, die die aktuelle Studienlage kennen oder zumindest verfolgen, die sich vielleicht auch mit Leitlinien auseinandergesetzt haben, die frei im Internet erhältlich sind. Aber leider ist es so, dass die meisten Allgemeinmediziner sich noch nicht gut mit diesen Erkrankungen auskennen. Und das ist jetzt nicht mein Erfahrungswissen, sondern ja, das sind Erfahrungen von Wissenschaftlern und führenden Ärzten aus Deutschland, die das immer wieder bestätigen, auch in ganz aktuellen Publikationen oder auch in aktuellen Fortbildungen, dass es von Seiten der Ärzteschaft auf jeden Fall noch sehr, sehr viel an Fortbildungs- und Weiterbildungsbedarf gibt, um diese Krankheit wirklich richtig diagnostizieren und einschätzen zu können und dann auch entsprechend die richtigen Schritte einleiten können.
Wie war das bei Ihnen, Frau Battisti? Wie haben Sie die Diagnose ME/CFS erhalten?
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin ja eigentlich ein Glückskind in der Post-Covid-Community. Ja, also mein Beispiel ist leider nicht ein Beispiel für den durchschnittlichen Betroffenen oder durchschnittlichen Betroffenen. Bei mir war das sehr dramatisch. Ich habe nach meiner Covid-Infektion eine kurze Besserung verspürt und danach ging es bergab mit Symptomen wie Herzrasen und Atemnot. Not und Schwindel und Brain Fog Episoden und dieses Herzrasen ist dann so massiv geworden, dass man meinte, ich habe einen Herzinfarkt. So bin ich dann ins Krankenhaus gefahren worden und war dort 5 Tage lang auf einer internistischen Station und dort wurde ich wirklich auf Herz und Nieren geprüft und dann ist man dann auch wirklich zu dieser Enddiagnose Long beziehungsweise Post-Covid dann gekommen. Und deswegen bin ich eine der wenigen Betroffenen, die bereits ziemlich am Anfang der Erkrankung eine Diagnose erhalten hat. Normalerweise warten Menschen mit diesen Erkrankungen in Deutschland zwischen 7 und 9 Jahre auf eine Diagnosestellung, weil es einfach noch sehr viel Unwissen gibt, auch bei medizinischem Fachpersonal. Und dadurch kann oft die Diagnosestellung gar nicht erfolgen. Und aus diesem Grund dauert das bei vielen Betroffenen so lange. Natürlich ist es sehr schlimm, dass ich an dieser chronischen neurologischen Erkrankung leide, aber ich bin zumindest recht schnell diagnostiziert worden. Und umso schneller eine Diagnose auch gestellt werden kann, umso schneller können auch Maßnahmen getroffen werden, vor allem von Fachärzten und Fachärztinnen. Und auch Pacing betrieben werden, das auch dazu führt, dass man eine Stabilisierung des Allgemeinzustandes erreicht. Das wäre eigentlich das wünschenswerte Szenario, das ich erlebt habe.
Sie haben es gerade angesprochen mit den Fachärzten. Welcher Facharzt erstellt jetzt eigentlich die Diagnose?
Ja, es ist eine neurologische, immunologische Erkrankung. Dementsprechend ist der Neurologe oder die Neurologin oder die Immunologin auch die Fachärztin oder Facharzt, der die Diagnose auch stellt. In der Zwischenzeit stellen das aber auch internistische Fachärzte und Ärztinnen. Und durch eine stetig wachsende Awareness gegenüber der Erkrankung gibt es auch immer mehr Fachärzte und Fachärztinnen, die diese Diagnose auch stellen im Rahmen der kanadischen Konsenskriterien.
Da kommen wir jetzt auf einen ganz zentralen Punkt zu sprechen, das Therapieprogramm Pacing. Können Sie uns bitte kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Vielleicht zuerst Herr Lorenzen?
Ja, dann fangen wir erstmal an, das Wort Pacing zu erklären. Pacing bedeutet, wenn man das frei übersetzt, sich selber den Takt vorgeben. Pacing ist dann wichtig, wenn Menschen mit reduzierten Energien und einer reduzierten Kraft ihre Kräfte über den Tag hinweg so einteilen müssen, dass sie am Ende des Tages noch Energie haben, um den Tag abzuschließen, sage ich jetzt mal. Also über den Tag hinweg kostet jede Aktivität Energie und bei Menschen, die an Post-Covid oder ME/CFS leiden, schrumpft die Energie schneller, beziehungsweise diese Menschen kommen aus dem Bett mit einem deutlich reduzierteren Energieakku und haben also für den Tag und für die alltäglichen Verrichtungen deutlich weniger Energie zur Verfügung, ja, als nicht betroffene Menschen. Und Pacing ist jetzt erstmal das Prinzip, wie man seinen Alltag einteilt, strukturiert, Prioritäten setzt, wie man seinen Alltag plant und auch wie man es schafft, seine Energie möglichst zu sparen bzw. einzuteilen, zum Beispiel durch ein gezieltes Pausenmanagement. Der Begriff Pacing, der existiert eigentlich schon länger und im Zusammenhang mit der Erkrankung ME/CFS ist es auch schon seit vielen Jahrzehnten, kann man fast schon sagen, das Mittel der Wahl, um den Alltag entsprechend den Erfordernissen der Erkrankung zu strukturieren. Das Leitsymptom von ME/CFS ist die sogenannte postexertionelle Malaise, kurz PEM oder PEM. Und das bedeutet, wenn man über so eine individuelle Belastungsgrenze geht, das heißt, mehr Energie aufwendet über den Tag hinweg, als eigentlich der Körper zur Verfügung hat, dann kommt es zu einer Symptomverschlechterung. Das heißt, dass bestehende Symptome deutlich schlechter werden, dass zum Beispiel Schmerzen schlimmer werden, dass die Belastbarkeit noch weiter reduziert wird, dass ja, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, also alle Symptome, die schon genannt worden sind, schlimmer werden. Und das Risiko besteht immer, dass sich dann ein neuer Residualzustand entwickelt. Das heißt, durch eine Überschreitung der individuellen Belastungsgrenze kommt es dann zu einer PEM, zu einer Symptomverschlechterung, und es ist halt nicht gesagt, ob man sich davon erholt. Das Konzept Pacing hat bislang ja eigentlich einiges dazu beigetragen, wie man Energiemanagement betreiben kann. Frau Battisti und ich haben das dann weiterentwickelt, diese Idee von Pacing, indem wir ja es so entwickelt haben, dass wir in jedem Stadium des Programms die individuelle Belastungsgrenze berücksichtigen.
Vielleicht können Sie uns aus Ihrer eigenen Erfahrung berichten, Frau Battisti. Was machen Sie bei dem Therapieprogramm Pacing genau und was bewirkt das bei Ihnen?
Also Pacing ist wirklich ein Lebenskonzept, würde ich sagen. Das bedeutet, Pacing kann nur funktionieren, wenn das wirklich in jede Kategorie des Alltags Einzug findet. Also Pacing kann man nicht so einen Tag schon machen und einen Tag nicht, ja, sondern es ist wirklich ein Konzept, das man lebt. Und dazu gehört natürlich ein strukturiertes Pausenmanagement, aber auch eine Gliederung und Struktur des Alltags. Das Energiemanagement quasi umfasst den gesamten Alltag einer betroffenen Person. Pacing ermöglicht mir und allen anderen Betroffenen eine Stabilisierung des Gesamtzustandes. Und durch diese Stabilisierung kann ich langfristig mehr Wohlbefinden und mehr Teilhabe erreichen. Pacing 2.0 berücksichtigt diese ganzen Aspekte und nimmt auch ständig auf die verschiedenen Schweregrade der betroffenen Person Rücksicht. Und das gesamte Programm ist PEM-gerecht aufgearbeitet. Das bedeutet, es ist so aufgearbeitet, dass man zusammen mit der Therapeutin oder den Therapeuten gemeinsam Pacing-Strategien in den Alltag implementiert und langfristig auch leben kann. Und das wird dann immer auch so implementiert, dass man nicht über seine individuelle Belastungsgrenze geht. Das bedeutet, ich schaffe es, in meiner Belastungsgrenze zu bleiben und dadurch aber langfristig auch mein Leben so zu gestalten, dass ich mit der Erkrankung besser zurechtkomme und leben kann und dadurch eben mehr Stabilität und Wohlbefinden auch erreiche. Und das ist momentan auch die eine nicht-medikamentöse Methode, die von allen Experten und Expertinnen empfohlen wird, die sich zu dieser Thematik auch mehr auseinandersetzen. Wie gesagt, wir haben noch keine medikamentöse Therapie, die uns heilen kann. Es gibt also noch keine Heilungsmethode in dem Sinn, aber das ist die Methode, die uns Betroffenen mehr Stabilität und Teilhabe ermöglicht. Und das ist Pacing first sozusagen, das ist das Mittel der Wahl.
Wenn ich nun an Post-Covid oder MECFS erkrankt bin und das Therapieprogramm Pacing anwenden möchte, dann hört sich das ja recht kompliziert an, denn ich muss ja fast alles umstrukturieren. Aber ich habe jemanden an meiner Seite, der oder die mich begleitet. Herr Lorenzen, können Sie da bitte ein wenig aus der Praxis erzählen?
Ja, es ist in der Tat eine große Herausforderung, Pacing zu lernen, weil es ja, wie Frau Battisti schon sagte, bedeutet, das ganze Leben letztendlich darauf abzustimmen. Betroffene erleben es meistens, dass ihnen Pacing geraten wird. Und dann werden auch häufig Beispiele genannt, wie machen Sie häufiger Pause, delegieren Sie Aufgaben oder lernen Sie eine Entspannungstechnik. Damit ist es allerdings nicht getan. Und die meisten Menschen sind natürlich auch überfordert damit, in jeder Phase ihres Alltags dann ihre Belastungsgrenze im Blick zu behalten. In Pacing 2.0 haben wir dem Rechnung getragen, indem wir den Prozess, in dem Pacing erlernt wird, in drei Therapiephasen unterteilt haben. Und in der ersten Therapiephase geht es darum, gute Ausgangsbedingungen für das eigentliche Pacing zu schaffen. Ja, da geht es zum Beispiel um eine Selbstbeobachtung bzw. um die Fähigkeit, Selbstbeobachtung zu schärfen. Es geht darum, den eigenen Energieakku kennenzulernen und damit besser Haus zu halten. Es geht darum, positive Gefühle zu stärken und auch Ziele zu setzen. Und dann erst geht es darum, wirklich die Pacing-Strategien anzuwenden, die ja auch dann einen großen Einfluss auf den Alltag haben. In der dritten Therapiephase geht es darum, einen guten Abschluss zu finden. Und dazwischen findet Pacing statt.
Und das Ganze findet natürlich auch immer wieder im kollaborativen Austausch zwischen Therapeut und Therapeutin und Klient und Klientin statt. Das bedeutet, dieses Therapieprogramm ist so aufgebaut, dass ständig ein gemeinsames Lernen zwischen diesen beiden Parteien sein soll. Also es gibt einen fixen Leitfaden, der auch die Schweregrade der betroffenen Person auch immer wieder mit einbezieht. Aber es geht ja um den Alltag der betroffenen Person und damit um eine sehr individuelle Sache. Und da ist natürlich auch dieser kollaborative Ansatz ein sehr wichtiger Aspekt des Programmes.
Werden denn die Angehörigen mit einbezogen in das Therapieprogramm?
Angehörige sollten auf jeden Fall ab einem ganz gewissen Punkt immer mit einbezogen werden. Es ist nicht unbedingt immer Aufgabe der Therapeutin, Angehörige mit einzubeziehen, aber die Anregung, Angehörige mit einzubeziehen, transparent zu kommunizieren und auch Pacing dem Umfeld zu erklären, daraus sich ergebende Bedürfnisse auch zu kommunizieren, ist ein entscheidender Aspekt des Pacings. Sonst funktioniert Pacing im Alltag nicht.
Jetzt habe ich noch eine Frage an den Ergotherapeuten. Was genau kann denn Ergotherapie bei diesem Krankheitsbild leisten?
Ja, warum Ergotherapie? Also grundsätzlich kann man sagen, dass es in der Ergotherapie immer um Betätigung geht. Betätigung ist der Dreh- und Angelpunkt des menschlichen Daseins. Wir identifizieren uns damit, wir brauchen Betätigung zum Broterwerb, um soziale Kontakte zu pflegen, eine Identität aufzubauen und so weiter. Betätigung nach unseren Bedürfnissen auszuüben, sichert uns Lebensqualität, Lebenszufriedenheit und trägt wesentlich zur psychischen und körperlichen Gesundung bei. Nun sind Post-Covid und ME/CFS-Krankheiten, die die Möglichkeit, sich zu betätigen, natürlich auf ein Minimum reduzieren. Das bedeutet, dass ja, Betroffene in aller Regel sich darauf konzentrieren, den Alltag irgendwie in den Griff zu kriegen, also halt Verpflichtungen in den Vordergrund zu stellen. Zum Beispiel alles, was an Energie noch da ist, für die Arbeit aufzuwenden oder für die Versorgung der Kinder oder der Familie. Und da entsteht natürlich sehr viel Frust, da leidet die Lebensqualität und da setzt letztendlich Ergotherapie an, um durch Pacing Betätigungen zu ermöglichen, die der Person auch was bedeuten und die auch wieder ein Stück Lebensqualität zurückgeben.
Auf dem Jahreskongress des DVE vom 11. bis 13. Juni dieses Jahres in Bielefeld bieten Sie beide zusammen einen Workshop an. Worum geht es denn bei dem Workshop genau, Frau Battisti?
Ja, Herr Lorenzen und ich, wir werden gemeinsam einen Workshop beim DVE-Kongress heuer veranstalten zum Thema ME/CFS und Post-Covid. Und dort werden wir in diesen 90 Minuten uns gemeinsam Pacing anschauen, also wie funktioniert Pacing und das auch umsetzen gemeinsam in kleinen Rahmen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, weil wir öfter schon Online-Fortbildungen gemeinsam gehalten haben zu dieser Thematik. Und das wird tatsächlich unser erster gemeinsamer Workshop offline. Und da freue ich mich besonders.
Ja, wir standen vor der großen Herausforderung, Pacing wirklich auf ein Minimum oder auf das Wesentliche zu reduzieren, weil wir 90 Minuten Zeit haben für diesen Workshop und trotzdem natürlich den Teilnehmern ermöglichen wollen, dann direkt in der nächsten Arbeitswoche Pacing anzuwenden oder eine Idee zu haben, wie sie Pacing mit ihren Post-Covid- oder ME/CFS-KlientInnen anwenden können. Da haben wir uns auch neue Sachen vereinfallen lassen, auf die man dann auch sehr gespannt sein darf.
Wir haben jetzt sehr speziell über das Therapieprogramm gesprochen. Wenn wir den Fokus etwas öffnen, wo genau sehen Sie noch Handlungsbedarf in der Gesundheitspolitik, damit Menschen mit Post-Covid oder ME/CFS besser geholfen werden kann?
Ich muss wirklich sagen, es hat sich schon einiges getan. Es gibt mehr Awareness für die Erkrankung oder für die beiden Erkrankungen, gesellschaftspolitisch gesehen und auch in der medialen Aufbearbeitung sehen wir schon jetzt über die Jahre, seit wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen, eine Veränderung auch im Wording und auch in der Berichterstattung. Nichtsdestotrotz gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Umdenken in Bezug zu den Reha-Konzepten in diesem Bereich. Ja, momentan ist es ja so, das klassische Reha-Konzept baut ja darauf, dass wir ständig mehr leisten oder die Patientinnen und den Patienten dazu anregen, immer mehr zu machen, um daraus eine Leistungssteigerung zu erzielen. Also dieses klassische GET-Prinzip. Das ist genau das, was bei ME/CFS und Post-Covid kontrainitiert ist. Das heißt, umso mehr ich die betroffene Person motiviere, über ihre Leistungsgrenze zu gehen, über ihre Belastungsgrenze, umso schlechter wird sie auch aus dieser Reha herauskommen. Und das sind auch die Beobachtungen von ganz vielen Interessensvertreterinnen, die das auch wirklich wahrnehmen und die auch wieder die Rückmeldung bekommen, okay, wir haben jetzt viele Betroffene, die eigentlich jetzt bettlägerig sind, also die sind zu Fuß in die Reha gegangen und mit dem Rollstuhl raus. Also es ist eines der wichtigsten Dinge, die angegangen werden müssen. Da muss ein klares Umdenken auch passieren. Und natürlich mehr Aufklärung, mehr Forschung, mehr Hilfestellung natürlich auch für Betroffene und mehr therapeutische Begleitung, vor allem im Zusammenhang mit Pacing. Denn wenn die Person pacinggerecht lebt, kann auch langfristig die Person davon profitieren, neue Therapien auch erfolgreich umzusetzen. Wir haben oft das Problem, dass Betroffene Therapien machen in Form von, sagen wir zum Beispiel, eine Sauerstofftherapie oder eine physiotherapeutische Begleitung suchen und vielen andere Therapien. Ja, also es war jetzt nur ein Beispiel. Und wenn die Person nicht pacinggerecht ihren Alltag gestaltet, bedeutet das, dass sie ständig immer Gefahr läuft, über ihre Belastungsgrenze zu gehen. Und damit sind dann alle Arten von Therapien und Therapieversuche zwar gut gemeint, aber führen meistens langfristig zu einer Zustandsverschlechterung. Und da kommt es gar nicht darauf an, was ich da für eine Therapie mache, sondern es geht einfach darum, dass wenn ich keine Stabilität im Alltag erreicht habe oder wenn ich nicht stabil genug bin, dann kann ich keine Medikamentation probieren und auch keine Therapien machen. Und deswegen bedeutet das auch Pacing First. Das wird auch immer wieder betont von Expertinnen auf diesem Gebiet. Und das ist eben dieser Hebel, der gesundheitspolitisch aus unserer Sicht auch noch mehr zum Zug kommen sollte. Ja, dass erst einmal die Betroffenen Pacing erlernen müssen, implementieren in den Alltag, dann Stabilität erhalten und dadurch einfach auch kann ihnen erst mehr und besser auch geholfen werden.
Und wie ist das aus Ihrer Sicht, Herr Lorenzen? Was erwarten Sie von der Gesundheitspolitik?
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es sich um eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung handelt, wo nicht nur die Politik in die Pflicht genommen werden muss, sondern letztendlich alle an der gesundheitlichen Versorgung beteiligten Menschen. Und das betrifft natürlich auch das direkte Lebensumfeld. Also das direkte Lebensumfeld, die Institutionen, mit denen wir zu tun haben, die Gesetzgebung, das alles spielt ja zusammen. Und es geht gerade bei Post-Covid und ME/CFS, die ja beide letztendlich unsichtbare Erkrankungen sind, also man sieht die Erkrankungen den Menschen nicht an und man kann sie auch objektiv noch nicht gut diagnostizieren. Das bedeutet, man muss den Menschen glauben, dass es ihnen so schlecht geht, wie es ihnen geht. Und das betrifft sowohl die Politik als auch natürlich die Therapeutinnen und Ärzte in der Rehabilitation, die darauf Rücksicht nehmen müssen, dass es sowas gibt wie die PEM, dass es sowas gibt wie eine Verschlechterung des Gesamtzustandes nach Überschreitung der Belastungsgrenze. Das stellt natürlich dann, wie Frau Battisti gerade auch geschildert hat, die traditionellen Reha-Konzepte auf den Kopf. Die traditionellen Reha-Konzepte leben von Training oder Verbesserung durch Training. Und genau das können wir hier nicht mehr ansetzen. Aber natürlich braucht es auch ein Umfeld, ein soziales Umfeld, was dem Rechnung trägt, den Betroffenen glaubt und die entsprechende Hilfestellung auch zur Verfügung stellt.
Abschließend gefragt, an wen oder wohin kann ich mich wenden als Ergotherapeutin oder jemand anderes aus den Gesundheitsberufen, wenn ich mehr erfahren möchte über Pacing bzw. Pacing 2.0?
Fachpersonen können sich in vielfältiger Art und Weise informieren. Man kann natürlich im Internet mittlerweile doch relativ viele Seiten aufrufen, die gute Informationen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel die Seite von Long-Covid Deutschland oder die Website von der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS. Wer sich mit Pacing weiter beschäftigen möchte, kann natürlich auch unsere Bücher lesen und verwenden. Pacing 2.0 ist letztes Jahr 2025 im Schulz-Kirchner Verlag erschienen. Beide Bücher eignen sich eigentlich für die autodidaktische Verwendung. Nach unserer Erfahrung allerdings ist es für die meisten hilfreich, da nochmal ja, Unterstützung zu bekommen, das Ganze dann nochmal gemeinsam aufzubereiten. Und dafür bieten Frau Battisti und ich regelmäßig Fortbildungen an, die wir unterteilt haben in einen Grundlagenkurs und auch in ein Aufbauseminar, weil diese Erkrankungen doch mehr therapeutischen Sachverstand und vor allen Dingen auch viel Erfahrung brauchen, um am Ende dann halt Lebensqualität, Teilhabe und Wohlbefinden möglich zu machen.
Und man kann Frau Battisti auch besuchen auf einem Instagram-Kanal. Gibt es den eigentlich noch, Frau Battisti?
Der Instagram-Kanal heißt Annas Long Covid Journey und dort berichte ich auch immer wieder, wie es so ist, mit dieser Erkrankung zu leben. Und dort kann man sich natürlich dann auch immer informieren, wenn Herr Lorenzen und ich eine Fortbildung geben und was es sonst so Neues gibt. Übrigens, wir werden am 18. und 19. September bei der DVE-Akademie auch ein Online-Fortbildungsseminar halten.
Und wer möchte, kann sich auch auf Instagram unter Leben mit Fatigue über ME/CFS, Long-Covid und auch über andere Erkrankungen, die in Zusammenhang stehen mit Fatigue, informieren.
Ich hatte ja auch Covid, so wie fast jeder. Zum Glück verlief das einigermaßen glimpflich, wenn ich mir den Leidensweg von Frau Battisti anhöre.
Aber es gibt eben auch Licht am Ende des Tunnels. Und das wollten wir Ihnen mit diesem Podcast näher bringen.
Wer mehr über Pacing bzw. Pacing 2.0 erfahren möchte, kann sich das Handbuch von Anna Battisti und Heiko Lorenzen besorgen, erschienen im Schulz-Kirchner Verlag.
Oder vielleicht auf dem DVE-Kongress vom 11. bis 13. Juni in Bielefeld vorbeischauen. Dort wird Pacing auch ein großes Thema sein.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, freuen uns, dass Sie zugehört haben.
Und laden Sie herzlich ein zum nächsten Podcast.
Bleiben Sie uns gewogen. Ihr Erich Wittenberg
und Andrea Protscher.